André, in einem deiner Videos geht es um die Probleme mit der Disclosure-Erwartung. Das Video fand ich sehr gut. Du sprichst meiner Meinung nach interessante Punkte an, wie zum Beispiel, dass es sich bei den Leuten, die jetzt mit kontroversen Aussagen an die Öffentlichkeit gingen, um Personen von oder mit hoher Autorität handelt. Da hast du recht. Das alleine kann aber nicht als gültiges Argument für diese Dinge anstelle von eindeutigen Beweisen gelten, hast du gesagt in deinem Video. Also ich finde das absolut richtig. Es ist nämlich immer so ein Totschlagargument, wenn ich drüber rede und sage, pass auf, die Leute, das ist zwar interessant, was die sagen, aber es ist irgendwie wenig Substanz dahinter oder nicht genug Substanz dahinter für mich, als dass ich das für bare Münze nehmen kann. Dann kommt immer das als Argument, dass die Leute eben, ja, was sie nicht für einen Background haben, wo sie herkommen, dies und das. Das ist schon das, was du meinst, ja.
Ja, also es gibt halt dieses berühmte Obrigkeitsargument, ne? Also auch in der Wissenschaft, ne? Wenn ein Albert Einstein in seinem Aufsatz die Einstein-Rosenbrücke beschreibt, dann zählt nicht die Autorität Albert Einstein, ne? Also sprich, dieser Artikel wurde dann ja später auch kritisiert von ihm, den er mit Herrn Rosen zusammengeschrieben hat und widerlegt. Also sprich, dieser Artikel, die Einstein-Rosenbrücke, beziehungsweise die dort vertretene These, rund um Wurmlöcher und so weiter und so fort, hat sich ja später als falsch herausgestellt. Was sagt uns das? Also Einstein war ein Genie, ne? Also es war eine absolute Autorität seiner Zeit in der Physik und trotzdem muss er nicht immer richtig liegen, ne? Genauso auch seine Einschätzung zum Beispiel zur Quantentheorie, die er ja mit Händen und Füßen abgelehnt hat. Da gibt es so tolle Anekdoten, wie er auf Kongressen Niels Bohr, ich sag mal, auflaufen lassen hat, auf Podiumsdiskussionen und dann wie der Sieger da rausging, von allen gefeiert. Und später stellte sich raus, dass seine Ausführungen schlicht und einfach nicht zutrafen. Ne? Also sprich, der Umstand, dass jemand hochdekoriert ist oder, sagt nicht oder bedeutet nicht, dass diese Person A immer die Wahrheit sagt oder dass sie mit ihrem Fachurteil richtig liegen muss. Ganz einfach.
Harald, wie ist das bei dir?
Ja und nein, weil das Gegenteil ist auch wahr. Also das heißt, es heißt nicht automatisch, dass jemand, der vielleicht kein Fachwissen hat oder geheimnisvolle Quellen nur hat, dass der dann unter Umständen recht hat. Ich weiß schon, was gemeint ist. Für mich ist das sehr relevant, weil ich in meinen Zeitungsartikel und in meinem Videokanal nämlich genau darüber berichte. Also ich bin ja jemand, der weniger über Theorien, über die Entstehung, also die Herkunft von irgendwelchen Aliens oder Flugobjekten schreibt oder spricht und auch nicht über alles, was mit Spekulation hat, kommt bei mir wenig vor, weil eben mein Hauptaugenmerk auf das ist, was genau also offizielle Stellen sagen. Also was sagen Militärs, was sagen aktuelle Wissenschaftler, was sagen Politiker. Aber das ist ein selbstgewählter Fokus von mir, dass ich natürlich auch nicht wissen kann, ob der Herr Elizondo nun recht hat oder der Black Vault-Betreiber, die sich ja zum Beispiel gegenseitig nicht ganz freundlich gegenüberstehen. Gerade in der Szene, gerade in Amerika, gibt es ja durchaus auch einige, die gegenteilige Meinungen vertreten, sowohl wie es vorausgeben soll oder ob es überhaupt Disclosure gibt oder geben kann und so weiter. Oder ob der eine ernst zu nehmen ist oder ob der eine vielleicht von der Regierung gesteuert wird oder der andere, was auch immer. Also ich kann auch nur nach den aktuellen Aussagen gehen. Aber wenn man die zusammennimmt, dann ergibt sich dann vielleicht doch ein Bild, dem man einen gewissen Wahrheitsgehalt zuweisen möchte. Ich möchte es nur kurz zu einem Gegenteil stellen. Also ich habe jetzt erst vor kurzem angefangen, mir einen Podcast anzuhören von Anfang 2000 von Crop FM über einen Herrn Jack.
Blackjack.
Jack. Ja, genau, Black Jack. Und ich habe das vorher noch nie gehört. Es wurde mir empfohlen und ich bin jetzt fast fertig. Und erstaunlicherweise sagt er extrem viele Dinge, die sich jetzt quasi bewahrheiten. Ja? Also eben auch Sachen, die man damals noch gar nicht offiziell ausgesprochen hat, wie die mehr magischen Aspekte und ich weiß nicht was. Nicht, dass jetzt alles stimmen würde oder muss, aber das war halt damals eine anonyme Stimme im Jahr 2000, keine Ahnung, drei, fünf. Und vielleicht hat der Mensch damals schon zu 100% recht gehabt. Aber das hat dann natürlich weniger Informations- und Newswert gehabt, weil es eben eine Stimme aus dem Nichts war. als wenn jetzt zum Beispiel ein Politiker oder ein Präsident oder sonst was etwas von sich gibt. Oder auch ein wichtiger UFO-Forscher. Aber ich gebe natürlich André recht, allein der Status macht es auch nicht aus.
Die berühmte Blackjack-Folge.
Ja.
Ich habe sie tatsächlich nicht gehört. Empfehlt ihr mir, ja? Also soll ich mir mal anschauen? Ja, hör gerne rein. Also Grüße gehen raus an Tarek. Liebe geht raus.
Ja.
Tarek, bester Mann. Und die Folge ist wirklich gut. Also wirklich eine sehr spannende Folge. Dieser Mann ist echt interessant. Es ist interessant, was er erzählt, was ich darauf geben kann. Es ist so eine Geschichte à la, ja, wie könnte man sagen, Bob Lazar zum Beispiel. Ja, du hast gerade gesagt, die Geschichte hat es eben nicht irgendwie groß in den Mainstream geschafft von diesem Blackjack, obwohl sie wahnsinnig interessant ist und auch in der breiten Masse bestimmt Staub aufwirbeln könnte, wenn sie denn die breite Masse erreichen würde. In dem Fall war sie bei Blackjack. Ich weiß nicht, ob er sonst noch mal irgendwo gesprochen hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Tarek an diesen Mann über den Bernhard Reicher dran gekommen ist. Den kennt ihr vielleicht, ja? Von der Magieschule Bernhard Reicher ist
Ja.
Kontakt entstanden. Aber ich glaube, danach war der Kontakt auch weg und man kriegt ihn irgendwie nicht mehr zu fassen. So, das ist, glaube ich, mein letzter Stand. Und
Ja, er stammt aus einer Familie, die bereits angeblich seit 2 Generationen an geheimen Forschungsprojekten der Amerikaner arbeiten, mit Aliens gemeinsam zusammen. Und sowohl sein Großvater als auch sein Vater als auch sein Bruder, alles eminente Wissenschaftler, er nennt absichtlich keinen Namen, arbeiten daran und hatten Kontakt mit Aliens. Und er wurde selber als Kind zweimal in die Gegenwart eines Aliens gebracht, allerdings getrennt von einer Wand, hat sich beides Mal extrem übergeben und wurde daher dann als nicht geeignet für den Kontakt aussortiert. Und er spricht eben solche Sachen an, die jetzt erst langsam, also das nur zur Einordnung, wer er angeblich ist und wie wahr das alles ist, können wir sowieso nicht feststellen. Interessant ist, dass er Deutsch spricht, aber eindeutig mit einem Akzent. Was ich aber sagen wollte ist, ich finde das jetzt im Rückblickend so interessant, weil er sehr viele Dinge ausspricht, die ich in den letzten Monaten in meinen Kanälen berichtet habe, als jetzt nicht neue Informationen, aber als etwas, was jetzt quasi in den Mainstream der Ufologie, wenn man das nun nennen kann, eindringt. Wie zum Beispiel, dass die UFOs eben oft von den Amerikanern oder anderen nicht genutzt werden können, weil sie eben nicht einfach nur mit normaler Technik funktionieren, sondern man angeblich irgendwie Telepathie oder andere Kräfte braucht, um sich mit der Maschine zu verbinden, um sie überhaupt steuern zu können oder auch nur öffnen zu können. Das hat jetzt zum Beispiel der James Lukowski gesagt in seinem neuen Buch oder zumindest angedeutet. Und der ist nicht irgendwer, sondern das war der Leiter, der wissenschaftliche Leiter von OSAP und von dieser ganzen ersten Skinwalker Ranch-Geschichte. Also einer der eminentesten Geheimprogrammleiter der USA neben Hal Puthoff und noch wenigen anderen. Also diese Themen sind ja jetzt erst reingerutscht quasi in die Bewertung, die sich ja für viele Jahre hauptsächlich auf die technischen Aspekte von UFOs konzentriert hat und auf die Alien-Hypothese, ne? Und der hat eben, dieser Blackjack hat in dem Artikel, hat bereits gesagt, dass ein großes Hauptaugenmerk der Betreiber dieser geheimen Forschung darauf liegt, Leute zu finden und teilweise schon von Kindheit auf an darauf zu trainieren, psychische Fähigkeiten zu entwickeln, um dann mit den Maschinen interagieren zu können. Wie gesagt, ich sage nicht, ob ich das jetzt glaube oder nicht glaube. Natürlich haben das auch viele andere Leute im Laufe der Zeit immer wieder mal gesagt. Ich finde nur lustig, dass das und noch viele andere Kleinigkeiten, die er erzählt, damals anonym die Stimme aus dem Nichts, sich quasi heute einer größeren Öffentlichkeit und einem größeren Diskussionsraum erfreuen.
Wobei wir natürlich auch bedenken müssen, also das UFO-Narrativ, das jetzt ja, ja auf die 80 Jahre zugeht, so langsam aber sicher, umfasst ja also Hunderttausende von Buchseiten, von Videointerviews und so weiter und so fort, von Narrativen, von Science Fiction. Also ich glaube nicht, dass wir heute irgendetwas von irgendwem hören, was wir nicht schon gehört haben. Also wirklich noch nicht gehört haben. Ich befasse mich ja sehr viel mit der UFO-Historie. Mit dem habe ich jetzt gerade von Hans Bender den Klassiker Flying Saucers and the Three Men gelesen. Ne, es war so, dass ich sag mal, das Werk, das diesen MLB-Mythos überhaupt ins Rollen brachte. Also wir finden eigentlich alles wieder. Und selbst wenn wir noch weiter zurückgehen, also Clive Barker, der ja maßgeblich die UFO-Hysterie 1947 mitgeprägt hat. Clive Barker, damals ja, Herausgeber mehrerer Science-Fiction-Heftchen, hat sich dann in die UFO-Forschung, er hat mit Kenneth Arnold zusammen Buch publiziert und so weiter und so fort. Der hat vorher schon in seinen Amazing Stories und anderen ja, Groschen Science-Fiction-Roman ganz, ganz viele Narrative bearbeitet. Also ganz, ganz viele Narrative, die er heute aus der UFO-Forschung kennt, sind schon im frühen 20. Jahrhundert in seinen Schmuddelheftchen da erschienen. Und dann steigt er ein in die UFO-Szene und all diese Narrative fluten schon damals die Szene. Ne? Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also die Regierungsverschwörung, die MIBs, die UFO-Entführung, all das, Nazi-UFOs, all das gab es vorher schon in seinen ganzen Science-Fiction-Heftchen. Ne? Also die ganzen Geschichten. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, was diese ganzen spektakulären Geschichten angeht. Einfach weil ich sie immer und immer und wieder lese in verschiedensten Variationen. Das sind so Bausteine, die irgendwie immer wieder neu zusammengepflückt werden oder zusammengestellt werden.
Ja, wobei das Einzige, was ich zu bedenken gebe, dass es nichts darüber aussagt, über Ursache und Wirkung, nicht? Also das müsste man, wenn man das kann, müsste man das exakt genau historisch datieren. Aber die Verflechtung zwischen Science Fiction und UFO-Forschung ist ja durchgehend quasi, ne? Also von L. Ron Hubbard, der dann halt Scientology gegründet hat, aber eigentlich passiert das ja auch, weil ein Science-Fiction-Roman, den er geschrieben hat, über, na, 2001, der Regisseur.
Roland Emmerich.
Kubrick.
Ach nee,
Ja,
Kubrick.
genau. Kubrick,
Kubrick.
Kubrick, der ja auch sehr enge Kontakte hatte, sowohl zu Geheimdiensten angeblich als auch zur UFO-Szene. Und dann natürlich Spielberg, der im Laufe seiner Zeit immer wieder Sachen gemacht hat, die diese ganzen Narrative sehr genau verfolgen und aufgreifen. Natürlich Unheimliche Begegnung der dritten Art, aber auch seine Serie Taken. Die extrem nahe an dem Phänomen auch dieser Multigenerationsgeschichte ist, dass also Entführungsopfer meistens schon in einer Familie vorgeprägt sind und so weiter und so weiter. Also ich weiß es nicht. Ich kann nur ein Beispiel sagen, wo die Ursache-Wirkungssache vielleicht besser zu beschreiben ist. Das Buch von... Jetzt müsste ich um die Ecke hin ums Sohlen. Einer der berühmtesten Entführungsgeschichten, einer der ersten. Wer ist das? Lisa?
Betty und
Nein,
Barney Hill.
nein, 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 nein. Einer, der ein Buch geschrieben hat und der heute noch aktiv ist.
Mensch, meine Güte.
Zu
Warte, lass
viele?
mich kurz nach links schauen. Feuer am Himmel.
Warte mal.
Ach, meine Güte. Travis Walton? Travis Walton.
Ach, der
Der
andere.
Holzfäller. Der andere, Whitley Strieber.
Danke.
Hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Transformation und ja.
Ja. Ich finde es jetzt nicht leider. Ich hab nämlich eine Ausgabe, wo dieser berühmte Alienkopf drauf ist. Und da gibt es ja auch ein paar Geschichten drumherum. Er hat einem Künstler genau beschrieben, wie diese Aliens ausgesehen haben, die er kannte. Und damals war das noch nicht grundsätzlich das Narrativ, wie die Personen ausgesehen haben. Und er als also diese Wesen. Und als er das aufs Cover getan hat, hat er dann ja eine Fülle von 20.000 Briefen oder was bekommen, die jetzt übrigens aufgearbeitet von seiner Frau auch gerade wieder erschienen sind, wo die Leute sich unmittelbar angesprochen gefühlt haben durch dieses Cover. Und soweit ich weiß, war diese Darstellung zu dem Zeitpunkt noch relativ neu oder nicht sehr verbreitet. Und natürlich kann man das jetzt nicht mehr entwirren, ne? Wenn jetzt David Grush bei einem Vortrag in New York Anfang des Jahres sagt, das Aussehen der Aliens wird niemanden überraschen, sie sehen so aus wie die typischen Greys, hat er so in privateren Kreisen gesagt, hat er aber gesagt, ja, dann kann das stimmen oder nicht, oder wenn jemand vielleicht auch nur eine Fantasie von dem Ganzen hat und sieht dann diese Köpfe vor sich hin, ist es heute nicht mehr zu entwirren. Ne? Aber worauf ich einfach hinaus will, manchmal ist vielleicht die Quelle das Phänomen und die Science-Fiction-Umsetzung erfolgt aufgrund des Kontakts mit dem Phänomen. Aber umgekehrt ist es natürlich auch möglich, dass ein Science-Fiction-Autor sich irgendwas ausdenkt und das dann nachher irgendwann in den Mainstream der Ufologie übergeht. Aber die frühe Science-Fiction hat eigentlich relativ anders ausgesehen, also wenn man so an Jules Verne und so weiter denkt, ne?
Genau, wobei, also gerade der Typus des kleinen Grauen ist unglaublich spannend hierfür. Also Thomas Ballard, Bollard, ich bin bei der Aussprache von Namen immer nicht so gut, hat eine Studie gemacht zu verschiedenen UFO-Entführungsmerkmalen, unter anderem auch zum Typus des kleinen Grauen. Und da zeigt sich ganz eindeutig, also wir haben ja die Beschreibung von Betty und Barney Hill, das ja so als Initialzündung des Entführungsphänomens gilt, Anfang der 60er Jahre. Da haben wir so eine Art kleinen Grauen bei Betty Hill beschrieben, aber nicht so ganz. Sie sind ein bisschen kräftiger gebaut, die Augen sind nicht ganz so groß, die Nase ist ein bisschen deutlicher und so fort und so fort. Also wir haben so einen Grundtypus, der aber noch nicht so diesem Bild zum Beispiel von Whitley Strieber entspricht. Dann kam nachher die unheimliche Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg. Und jetzt können wir sehen, also statistisch, wie das Narrativ immer weiter sich anglich. Also sie wurden immer graziler, immer schlanker, der Kopf wurde immer größer, die Augen immer größer. Tatsächlich ist es ja aber so, dass UFO-Entführungen oftmals, und das zeigen auch Statistiken, da wo nicht Hypnose im Spiel ist, also da wo nicht die Gefahr besteht, False Memories zu erzeugen, ein viel breiteres Spektrum an ich sag mal, Wesenheiten darstellen. Also ich selbst bin ja auch gerade im Entführungsbereich sehr aktiv, habe in meiner Laufbahn mit roundabout 30 Menschen gearbeitet oder Interviews geführt, die sich als UFO-Entführungsopfer sehen. Und da finde ich alles wieder an Beschreibungen von Wesenheiten. Also groß, klein, dick, dünn, roboterartig. Und der kleine Graue ist eigentlich die Ausnahme. Ne? Also, und es bleibt zu vermuten. Und das.
Das sind ja auch nur die Arbeitsdrohnen. Die
Ja,
das ist ja nur die haben nur die niedrigeren Dienste. Bei den Untersuchungen vor Ort sind dann die anderen zuständig.
Ja, also wie gesagt, wir können uns das natürlich immer so ein bisschen hindeichseln, dass es passt. Ne? Also im Endeffekt ist es so, dass wir diesen Typus kleiner Grauer da wiederfinden, wo Hypnose angewendet wird. Hypnose ist kein valides Mittel, absolut nicht. Und wo die Erwartungen der Forscher da ganz klar mit reinspielen. Also ganz eindeutig erleben wir bei den Entführungsszenarien, da wo Forscher mit Hypnose arbeiten, dass sich deren Grundannahmen wiederfinden in ihren Entführungsbetroffenen, die sie interviewen und hypnotisieren. Ne?
Wobei bei
Also.
Betty und Barney Hill eigentlich ein Typus beschrieben wurde, wo die Augen eher so am Rand, glaube ich,
Genau.
sind. Und da gibt es ja die Behauptung oder die Forschung, dass ungefähr 2 Wochen vorher im Fernsehen eine Folge
Genau.
lief von, ja,
Twilight Zone oder so
Twilight
in die
Zone, ja, ich
Richtung,
glaube,
ja.
Twilight Zone war es. Gab es ja mal einen Kinofilm mit der schönen Übersetzung auf Deutsch, Unheimliche Schattenlichter.
Oh, habe ich nicht
Ja.
gesehen, nein.
Twilight Zone, nein?
Nein, leider nicht.
Ja, der war sehr cool.
Okay.
Ganz kurzer Sidestep. Wann war das? 90er? Weiß ich nicht. Twilight Zone, the Movie,
Okay.
auf Deutsch Unheimliche Schattenlichter, war ein 4, 5, 6 Episoden langer Film, wo einfach wie diese einfach kurze Geschichten erzählt worden sind, jeweils von einer halben Stunde ungefähr. Unterschiedliche, also auch einfach nicht alles weltraummäßige, sondern ja, unterschiedliche Sachen. Wie halt damals auch. Aber also zumindest, ich habe ihn ja damals nicht mehr gesehen, aber ich fand ihn damals einen sehr beeindruckenden und gut gemachten Film. Vor allem damals lief er bei uns die Serie nicht. Also
Ja.
war das schon ganz interessant. Nein, aber um das abzuschließen, in dem Fall lässt sich zum Beispiel nachweisen, dass, oder zumindest vermuten, dass die das gesehen haben oder irgendwie mitgekriegt haben und sei es nur in einer Zeitung und daher diese umlaufenden oder zumindest am Rande stehenden Augen beschrieben haben. Ich gebe aber auch noch zu bedenken, was der, heute bin ich extrem schlecht, Kripal, Jeffrey Kripal, das ist eben dieser Psychologe und Historiker und Religionsforscher, der sich mehr eben auf diese Aspekte bezieht, der hat in einem sehr guten, er hat einige gute Interviews, in einem sehr guten Interview, das war, glaube ich, mit That UFO Podcast, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat er von dieser mehrfachen, mehrgeschichteten Beeinflussung gesprochen. Also er geht ja sowieso davon aus, dass es sich hauptsächlich um ein psychologisches Phänomen handelt, nicht aber in dem Sinne, dass wir es uns einbilden, aber dass die Psyche eine große Rolle spielt. Das heißt, er geht sowohl davon aus, dass diese Wesen, wenn es sie gibt, uns projizieren ihr Erscheinen und auch die Form des Gefährts, mit dem sie unterwegs sind. Aber gleichzeitig ist auch noch bei uns ein psychologischer Prozess im Gange, der Dinge, die wir sehen, vielleicht anders wahrnimmt oder interpretiert. Da gibt es ja einige Beispiele, wo eine Gruppe von Menschen ein Phänomen beobachtet und unterschiedlich beschreibt und vielleicht auch noch ein Foto entsteht und das Foto sieht wieder ganz anders aus. Also
Genau. Also,
es gibt da
naja.
Geschichtete und das kann natürlich auch bei den Führungspersonen eine Rolle spielen.
Ja, nee, das ist natürlich, also diese Grundthese, die ist ja auch nicht neu, die haben wir vielfachen Variationen. Ne? Also Jacques Vallée hat sie natürlich in Dimensionen oder in Passport Thomagonia formuliert. Der inzwischen verstorbene deutsche Entführungsforscher Johannes Fieback hat seinerzeit die Mimikry-Hypothese aufgestellt, laut der die Fremden, wie er sie nannte, quasi immer kulturhistorisch anpassen unseren Erwartungen. Aber wir bewegen uns natürlich im absoluten Bereich der Spekulation. Ne?
Ja,
Also
ist die Frage, passen die sich an oder passen wir uns an mit unserem Geist, das
genau,
wir sehen?
was du dann noch, also diese Mehrschichtung, die du gerade erwähnt hast, ist dann natürlich noch die Wahrnehmungspsychologie, ganz klar. Ne? Also unsere Wahrnehmung ist sehr, sehr fehlerhaft und sie ist kein Videorekorder, ne? Unsere Erinnerung. Also sprich, wir zeichnen nicht auf und spulen eine Erinnerung eins zu eins wieder ab, so wie sie stattgefunden hat, sondern sie verändern.
Ups, wir haben ihn verloren.
Jetzt ist er weg. Sie passt sich an.
Ah, jetzt bist du wieder da. Du
So,
warst
ihr
kurz
wart ganz
weg.
kurz weg. Ja, alles klar. Ich setze nochmal ganz kurz an. Also unsere Erinnerung passt sich einfach immer wieder an und ist auch beeinflussbar, auch im Nachhinein. Ne? Also da gibt es ja ganz, ganz spannende Experimente zu falschen Erinnerungen. Ich erinnere mich an dieses, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Psychologe, der hat das gemacht mit seinem kleinen Bruder. Also eigentlich höchst unethisch. Der hat seinen kleinen Bruder genommen und hat gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt mal so ein bisschen Erinnerungsspiel. Einmal die Woche erzähle ich dir irgendwas aus unserer Kindheit und du hast dann eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, dann erzählst du mir, versuchst du dich daran richtig gut zu erinnern und schilderst das. Und da hat er dann dieses Spiel gemacht, immer wieder, jede Woche, und hat dann ein, zwei falsche Episoden reingebracht. Da hat zum Beispiel gesagt, erinnerst du dich noch, als du so 4, 5 Jahre alt warst, da hast du dich im Kaufhaus verlaufen, warst stundenlang verschwunden, dann hat dich ein älterer Herr gefunden und hat dich zu uns nach Hause gebracht. Und diese Episode hat nie stattgefunden, aber nach einer Woche konnte sein kleiner Bruder eben genau die Details, er wusste, wie der alte Mann aussah, erinnert sich, wie er so ganz schrecklich geweint hat, und also er konnte ganz, ganz viele Details erzählen von einer Episode, die nie stattgefunden hat. Ne, und das sagt uns ganz viel darüber, wie Erinnerung funktioniert. Und auch, dass wir da natürlich vorsichtig sein müssen. Uns, das, was wir als Einfluss bekommen von außen, sei das durch unsere Erwartungen, sei es durch Science Fiction, sei es durch andere Personen, wird auch unsere Erinnerung immer beeinflussen und dementsprechend auch natürlich möglicherweise die Optik von auch rätselhaften Phänomenen, die wir wahrnehmen, verändern. Ne? Also es wird dann eventuell nicht dementsprechend, was wir tatsächlich wahrgenommen haben.
Es gibt aber auch die umgekehrte Seite, Entschuldigung, es gibt auch die umgekehrte Seite, dass wir Dinge nicht sehen, die vielleicht da sind. Also das, darüber
Ja,
gibt es auch ganz gute Forschung,
das stimmt.
weil weil im Endeffekt alles, was wir wahrnehmen, passiert in unserem Gehirn. Also alles, was wir sehen, hören, auch berühren, existiert nur in unserem Gehirn. Ich meine, es existiert in gewisser Weise auch außerhalb. Aber das, was wir sehen, heißt nicht, dass es das ist, was wir, dass das die Realität abbildet. Ne? Ganz abgesehen davon, also ganz banale Dinge wie Infrarot oder andere außerhalb unserer Wahrnehmungsschwelle existierende Dinge, die man sehr wohl mit technischen Geräten dann nachmessen kann. Es gibt einen sehr berühmten Forscher in dieser Richtung, dessen Name ich definitiv nicht weiß, darum brauche ich jetzt auch gar nicht nachdenken. Der hat das auch sehr lange in einem Gespräch bei Theory of Everything mit Kurt Scheimangl dargelegt, dass wir evolutionär so gebaut sind, dass wir die Realität gar nicht sehen und wahrnehmen können. Und da hat er das, glaube ich, mit seinen Studenten über eine Computersimulation, wo sie Evolution nachgespielt haben, mehrfach komplex, so wie andere Leute Sonnensysteme nachbauen. nachgespielt, glaube ich, 20 Mal und bei keinem einzigen Mal ist evolutionär etwas herausgekommen, das die Realität tatsächlich so wahrnimmt, wie sie ist. Also es kann
Genau.
durchaus sein, dass wir alle ständig von feinstofflichen Wesen und von Orbs umgeben sind, aber nur unter ganz seltenen Umständen oder wenn wir die entsprechende Wahrnehmung dafür haben, sehen wir sie. Aber natürlich, beides gilt. Ne? Es gilt auch, dass man sich vielleicht Dinge einbildet oder falsche Erinnerungen hat.
Ja, und klar, und Wahrnehmung, also unsere Wahrnehmung der Welt ist natürlich auch evolutionär bedingt, ne? Es gibt ja die evolutionäre Erkenntnistheorie, die uns auch ganz klar, also ich sag mal, ich habe einen Hund, ne? Ich bin Hundebesitzer, und der schnuppert ja ganz, ganz viel und der benimmt eine ganz andere Welt wahr als ich. Also die Welt der Düfte, die der wahrnimmt, die habe ich gar nicht, ne? Also seine Sicht auf die Welt wird eine komplett andere sein als die meine, logischerweise, ne? Das gilt natürlich auch für sich, für eine Fledermaus, für einen Wal und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben eine zweckmäßig ausgebildete Wahrnehmung, die ihnen einen Ausschnitt der Realität so vermittelt oder das Gehirn rekonstruiert es so, dass es zweckmäßig ist. Ne? Also, dass sie damit sich orientieren und überleben können. Das gilt natürlich.
Überleben und fortpflanzen.
Genau, so gilt es auch für uns. Und gleichzeitig übersehen wir ganz viel. Da gibt es ja auch diese ganz tollen wahnpsychologischen Experimente, die es auf Video gibt, wo dann man einem Basketballspiel folgt und dann läuft plötzlich einer im Affenkostüm mitten einmal quer durchs Bild und man nimmt es in der Regel nicht wahr. Also erst wenn man
Ich, das können die Zuschauer selber testen, wenn sie genau auf dich geachtet haben oder auf mich jetzt, haben sie vielleicht nicht mitgekriegt, dass dein Hund schon ein paar Mal durchs Bild gelaufen ist und das war deine Person. Ne? Ich habe es gesehen, aber wer weiß, wie viele andere es nicht
Ja.
gesehen haben.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen.
Bitte in die Kommentare schreiben, wer hat den Hund und wer hat die Person nicht gesehen.
Jetzt sehe ich ihn.
Ja, aber
Ja.
das ist gut möglich, dass jetzt einige Leute dir zugehört haben und gerade, ich sage, glaube ich, gerade wie du die Gorilla-Geschichte erzählt hast, die ich übrigens auch sehr faszinierend finde. Ja, das gab es ein paar Mal. Der wurde dann ein paar Mal wiederholt. Und je komplexer das ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja eins, wo nur einige Leute Basketball spielen und der Gorilla durchläuft. Es gibt aber auch noch andere, wo mehrere Gruppen von Leuten in verschiedenfarbigen T-Shirt Bälle werfen. Und die Leute, die zuschauen, werden aufgefordert zu zählen, keine Ahnung, wie oft. Das rote Team einen Ball fängt oder sowas ähnliches. Und da läuft dann auch noch irgendwer durch. Ich glaube, es ist diesmal kein Gorilla, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und wirklich extrem auffällig, wenn man es weiß. Aber wenn man sich halt konzentriert auf diese andere Sache, de facto unsichtbar. Ja.
Genau.
Viele Zaubertricks funktionieren ja auch so, durch
Ja,
Ablenken.
stimmt.
Ich
So.
möchte noch mal kurz auf was zu sprechen kommen, das du vorhin gesagt hast. Du hast das Bild von Whitley Strieber angesprochen, diesen Alien auf dem Buch. Ich hab's. Bis gestern lag es hier neben mir auf dem Tisch. Das ist natürlich wieder ein Zufall, ne? Ich habe da um die Ecke meine entsprechende Bibliothek und ich war sicher, ja, genau.
Genau, da ist er ja.
Ja.
André
Ich
hält
war
das
sicher,
gerade.
dass es dort ist, aber es lag nicht dort. Ja,
André hält das gerade die Kamera für das
ja. Ja.
Audiopublikum. Und ist euch bekannt, dieser Lamm von Aleister Crowley? Sagt euch das was?
Wie bitte?
Aleister Crowley, sag mir was. Das Lamm habe ich jetzt nicht, ne? Lamm, das ist LAM. Das ist
Mhm.
so eine Art Grey Alien, mit dem Crowley angeblich 1919 schon in Kontakt gekommen ist und dann auch eine Zeichnung gefertigt hat. Ich werde das euch hier mal zeigen, damit ihr das mal seht. Sorry an
Ja.
das Audiopublikum, aber ihr googelt einfach mal Lamm, LAM und Aleister Crowley und dann seht ihr auf jeden Fall, was ich meine. Also wir sehen hier die Zeichnung von Aleister Crowley. Ja, es könnte ja auch, sieht ja auch ein bisschen aus wie so ein typischer Grey. Die Augen sind ein bisschen kleiner in dem Fall. Das Gesicht ist fast ein bisschen menschlicher, ein bisschen mehr menschliche Züge vielleicht. Hat so eine Art Umhangung, aber auch einen riesengroßen Schädel. Die Kopfform könnte schon so, ja, wie bei diesen typischen Stereotypen Grey Aliens sein. Die Nase vielleicht auch, der kleine Mund, ne? Und das. Ja. Ich würde sagen, Fötus.
Oder so, ja, stimmt. Aber ich denke, was ich damit sagen will, ist, ich denke, dass viele auch davon sowas wie dem hier inspiriert waren, die danach kamen. Es ist ja so, dass man dieses Bild haben früher wahnsinnig viele Menschen gesehen auf der Welt. Also Crowley war jetzt kein Unbekannter. Es haben wahnsinnig viele Menschen gesehen, die Zeichnung von Lamm. Und genau so ist es, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, mit anderen Geschichten. Science Fiction gibt es schon ewig. Ich glaube, eine der ersten, ja, könnte man schon Science-Fiction-Geschichten nennen, irgendwo, wenn man möchte. Die ist aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Die hat ein gewisser Lucian von Samosata geschrieben und da geht es um
eine Reise zum Mond. Frag mich jetzt nicht wie, ich habe das alles nicht mehr im Detail im Kopf. Es war mit Sicherheit keine Rakete, das ging bestimmt irgendwie anders vonstatten, weil die Geschichte wirklich sehr, sehr alt ist und die, ja.
Münchhausen ist noch mit einem Ballon raufgeflogen.
Ja, ich meine, im 2.
Ja,
Jahrhundert nach
gleich.
Christus ist, ja, es ist, die Protagonisten in der Geschichte auf jeden Fall fliegen zum Mond und treffen außerirdische Wesen, ne? Dann geht's, Johannes Kepler Kepler hat auch eine Erzählung, in der es um genau dasselbe im Prinzip geht. Leute fliegen auf den Mond und treffen außerirdische Wesen. Also das ist von 1634, diese Story. Und geht weiter, 1752 von Voltaire, der erzählt auch Geschichten, in denen es um außerirdische Wesen geht. Also die Geschichten, das ist alles nichts Modernes, ne? Das ist schon immer, die Leute waren schon immer inspiriert von was auch immer, vielleicht vom Blick in den Himmel und von der Idee, dass da vielleicht noch jemand sein könnte. Da waren die Leute schon immer von inspiriert. Es geht ja in dem Video von André auf dem GEP-Kanal auch darum, ja, dass es eben nicht das erste Mal ist, diese Crash-Geschichte in den letzten Jahrzehnten, dass die Leute oder gewisse Leute auf eine baldige UFO-Offenlegung hoffen und daran glauben. Du sprichst zum Beispiel den ehemaligen Marineflieger und Autor
Corso?
Kehoe heißt er, glaube ich.
Ach so, ja.
Donald Kehoe an, ne?
Ja, genau.
Er ist ja im Prinzip, Kehoe war ja einer der ersten im Prinzip, der die Disclosure-Bewegung so ein bisschen angestoßen hat und dessen Arbeit vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass das Ganze ein bisschen im Mainstream gelandet ist. Er hat coole Bücher geschrieben. Flying Saucers are real. Und eins, das fällt mir jetzt nicht ein, das hast du angesprochen in deinem Video. Mensch, wie hieß das noch?
Der Weltraum rückt näher, auf Deutsch war das der Titel.
Der Weltraum rückt näher auf Deutsch. Dann habe ich englischen Titel im Kopf. Ja, er behauptet ja auch, Kehoe behauptet, dass fliegende Untertassen real sind und nicht einfach nur Halluzinationen sind oder Fehlinterpretationen sind. Er war da ganz auf jeden Fall ganz enthusiastisch, dass.
Tauchen in der letzten Zeit immer mehr Dokumente aus den 40er, 50er Jahren vor allem aus der CIA und sonst wo,
Ja.
die das auch immer wieder betonen.
Genau. Kehoe hat ja auch zum Beispiel die Regierung beschuldigt, die Existenz von UFOs zu verheimlichen, zu vertuschen und
Ja,
die
nicht.
Wahrheit, sie verbergen die Wahrheit vor den Bürgern etc. Diese ganzen Geschichten, das hat er alles so ein bisschen mit angestupst. Da ging das Ganze, da hat das Ganze dann so Fahrt aufgenommen, würde ich sagen, mit Kehoe so ein bisschen, ne?
Genau, er hat ja auch prognostiziert, in Kürze wird es die Disclosure geben. Ne? Also er
Genau.
hat 1954 schon gesagt, jetzt ist es bald soweit, jetzt bald wird die Wahrheit ans Licht kommen.
Da bin ich mehr bei Elizondo, der gesagt, ich glaube, es war Elizondo, der gesagt hat, Enthüllung, also Disclosure, ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Aber ich möchte zum Thema Crush ein bisschen Kontra geben, also aus meiner Sicht der Dinge, weil ich einen anderen Blickwinkel habe. Ich habe ein bisschen weniger, ich habe mich zwar auch schon seit Jahrzehnten immer wieder mit dem Thema beschäftigt, habe aber ein bisschen weniger historisches Wissen, dafür einen sehr, sehr fokussierten und genauen Blick auf die aktuellen Geschehnisse. Und ich sehe es aus einem gewissen Grund anders. David Grush war im Auftrag, der ist nicht irgendwer, der irgendwas erzählt, sondern der war im Auftrag der UAP Task Force der amerikanischen Regierung auf der Suche nach Geheimprogrammen und unter Umständen UFOs. Also eigentlich war er auf der Suche nach UFO-Informationen generell. Ja. Das hat damit zu tun, 2017 New York Times Artikel, 2019 Bestätigung von der Navy, dass die Sachen echt sind. Der Kongress sagt, hallo, was ist da eigentlich los? Jetzt wollen wir ein bisschen mehr wissen. Wir setzen eine UAP-Taskforce ein, die soll uns ein bisschen Informationen liefern. Was wissen eigentlich alle Geheimdienste? Ne? Jay Stratton gründet, ist der Chef, wie man später erfahren hat. David Grush, der von der Skinwalker Ranch, Travis Taylor, der Doppeldoktor, dreifach Magister und vierfach Bachelor, wurde zum wissenschaftlichen Leiter bestimmt. Und eben David Grush war einer der Mitarbeiter, der darauf angesetzt wurde, so viele Informationen wie möglich aus den verschiedenen Abteilungen des Militärs und Geheimdienstes rauszuholen. Und er war mit allen Vollmachten ausgestattet, die man haben kann. Also er ist sogar einer der wenigen, der eine Above Top Secret Freigabe hatte. Die hat zwar mit dem Fall nichts zu tun, aber er hatte die sogenannte Yankee White Freigabe. Das ist die, mit der man den Sicherheitsbericht für den Präsidenten zusammenstellt und ihn persönlich überbringt. Also da hat man nochmal eine extra Stufe, wenn man der Überprüfung, bevor man das darf. So, und der ist jetzt herumspaziert hat bei einigen Stellen angeklopft und die haben gesagt, nein, du kriegst keine Dokumente, wir geben dir nichts und du darfst hier nicht rein. Und er hat mehrmals gesagt, hallo, warum? Ich habe hier alle Freigaben, schaut mal, ich komme im Auftrag des Kongresses und sage, das ist uns egal. Hau ab oder wir werden dafür sorgen, dass es dir schlechter geht. Und das hat diese ganze Whistleblower-Geschichte erst ins Laufen gebracht. Und er hat das eben dann zurückgemeldet, hat es dann dem Inspector General gemeldet, hatte dann tatsächlich Repressalien und hat dann tatsächlich eine Whistleblower-Beschwerde nicht wegen den Sachen, die er gefunden hat, eingegeben, sondern aufgrund der Repressalien und persönlichen Bedrohungen, die er bekommen hat. Es gibt also zwei unterschiedliche. Und ist dann an die Öffentlichkeit gegangen, eigentlich nur deswegen, um sich noch zusätzlich abzusichern. Da war er eben schon im Gespräch mit den UFO-Leuten, George Knapp und so weiter, und die haben ihm dazu geraten, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Bedrohungen von ihm und von seiner Frau nicht aufgehört haben, obwohl er es bereits als Whistleblower an den weitergeleitet hat. Das hat daher auch so großes Aufsehen erregt, weil der Kongress, die Politiker, die schon vorher gesagt haben, hallo, da ist irgendwas, durch ihn noch einmal und durch die Leute, die er dann auch zu geheimen Ausschüssen gebracht hat, keine Ahnung, wie viele das tatsächlich sind und was sie dort gesagt haben. Aber durch diese Informationen hat also das amerikanische Parlament zum ersten Mal das Gefühl gehabt, das sind Dinge, die wir nicht wissen. Es muss nicht was Außerirdisches sein, aber es sind Dinge, die wir nicht wissen, die vor uns geheim gehalten werden. Und ich glaube deshalb, dass Disclosure jetzt tatsächlich ein echter Prozess ist und auch tatsächlich vorangeht und es sich demnächst was ereignen wird, weil es auf einmal eine Gruppe von Leuten gibt, eben im amerikanischen Parlament, die sagen, hallo, so geht das nicht weiter. Und das sind teilweise nicht, es sind ein paar Hinterbänkler auch dabei, aber es hat ja der Chuck Schumer voriges Jahr dieses Gesetz rausgebracht. Und ein deutliches Zeichen für mich ist, dass es überparteilich ist. Es geht also jetzt momentan nicht links gegen rechts, sondern es geht links und rechts gegen die Geheimdienste und gegen das Militär. Ob sie jetzt durchkommen, ob Arrow mit lustigen Berichten, die sie rausbringen, wieder das Ganze ein bisschen verhüllen oder verzögern kann, mal sehen. Aber ich denke, dass es ein bisschen anders ist als alle Fälle, die wir davor hatten, sei es an Whistleblower oder an Initiativen von wem auch immer, weil wir eben diesen Grund ist das falsche Wort, diese Motivation haben. Also wir nicht wir, aber das Parlament, die Motivation hat, das aufzuklären. So, die erzählen uns schon seit Jahren Schwachsinn oder gar nichts, das wollen wir jetzt wissen. Und darum bin ich überzeugt davon, Schlusswort, dass Disclosure in irgendeiner Form in der nächsten Zeit passieren wird. Und sei es auch nur eine Disclosure, dass nichts dahinter ist oder dass die entsprechenden Gremien zwar schon irgendwas Geheimes gemacht haben, aber es hat nichts mit Aliens zu tun. Da bin ich durchaus offen dieser Möglichkeit gegenüber, aber dass in der nächsten Zeit Enthüllungen passieren werden und dass auch die Öffentlichkeit verzögert, in den nächsten Monaten viel Neues erfahren wird, was wir seit Jahrzehnten nicht sicher gewusst haben, das glaube ich schon. Also in diesem Sinne halte ich Disclosure für im Gange und auch ja, demnächst zu erwarten.
Ja, ich würde dir recht geben. Also das Besondere an dieser ganzen Situation ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also sprich, dieses Deep State-Ding, also diese schwarzen Budgets, die da durch die Gegend fliegen, wir sind jetzt wieder ein großes Thema geworden. Das erste Mal so zu einem Thema, wie du schon sagst, dass ja, sich Republikaner und Demokraten da gemeinsam einsetzen und sagen, wir wollen was wissen. Das ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass es dafür einen Grund geben würde, ne? Also ich denke nur an Deckname Artischocke, als das rauskam.
Was?
Deckname Artischocke, das war dieses
Das kenne ich
Projekt,
gar nicht.
und wie hieß er dann noch? Sieg, oh, ich habe seinen Namen vergessen, der wissenschaftliche Leiter, als sie mit LSD-Experimente an der
So,
Bevölkerung gemacht haben. Ne?
ja.
Also,
Ja.
was ja dann ein Riesenskandal war, als das rausgekommen ist,
Ja.
wo man versucht hat, und das ist für mich auch übrigens ein sehr guter Hinweis, noch würde ich gleich darauf zurückkommen wollen, also versucht haben, so viele Unterlagen wie möglich zu schreddern. Ne? Also Behörden sind ja nun mal Datenkraken. Ne? Die sammeln, 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 die produzieren Daten ohne Ende und die haben haufenweise Scheiß geschreddert, also Tausende von Dokumenten. Und dann später, also neben dem, was sie nicht geschafft haben, sind dann noch Kisten später in irgendeiner Abstellkammer aufgetaucht. Weil diese ganze Scheiße, die sie da gemacht haben, das war wirklich Scheiße und Dreck, hat natürlich auch mal so Abrechnungen. Also dieser ganze bürokratische Scheiß, den man da so hat, hat stapelweise, so kistenweise Dokumente produziert, die in irgendeiner Abstellkammer noch später gefunden wurden. Und da ist das ja schon mal so gewesen, dass man gesagt hat, ey, was geht denn da eigentlich ab? Wie kann das sein, dass hier über Jahrzehnte hinweg Experimente an Menschen stattgefunden haben, ne, über den CIA, also wirklich Experimente, die haben KZ-ähnliche Räumlichkeiten auch in Deutschland unter anderem unterhalten, wo sie dann Menschen wirklich unter Drogen gesetzt haben und schwer verletzt haben. Sie haben Bordelle genutzt, um
Ja,
da
und
Staatsgäste
feiern. Ja,
reinzuloten.
ja,
Sie haben Krankenhäuser okkupiert. Ich glaube, es ist sogar ein berühmter Tennisspieler tatsächlich gestorben an diesen Experimenten seinerzeit.
glaube, es gab auch ein ganzes Dorf, wo sie, oder eine Kleinstadt, wo sie Wasserleitung
Ja.
gekippt haben, ne?
Genau, es gab also wirklich also absolut unethische Menschenexperimente. Der Hintergrund war übrigens, man war der Meinung, dass die Sowjetunion schon viel weiter ist mit der Gedankenkontrolle. Und deswegen hat man gesagt, da müssen wir jetzt auf alles scheißen. Also der wissenschaftliche Leiter, wie gesagt, ich habe seinen Namen gerade leider, ist er mir entfallen, war selbst KZ-Überlebender, ne? Also jüdischstämmig, also. Und hat trotzdem sich mit solchen Sachen, in Japan haben sie gab es auch solche Geschichten. Naja, also ganz furchtbar. Und da ist ja auch das erste Mal so der Gedanke aufgekommen, ey, wie kann das sein, dass unsere Regierung solche Geschichten macht, ne? Also da wusste ja auch kein Mensch, wo das. Also das war ja wirklich auch innerhalb des CIA sehr abgeschirmt, dieses ganze Projekt. Und das ist ein so ein typisches Beispiel für ein schwarzes Projekt. Und da wird es noch einige von geben. Und da bin ich mir sicher, das kann sein, dass da noch einiges rauskommt. Das glaube ich auch. Dass man aber auch natürlich auch verstehen kann, dass man versucht, manche Sachen nicht rauskommen zu lassen, kann ich auch nachvollziehen. Also, dass da, wenn ein Herr Grush da rumrennt und sagt, hier, zeigt mir mal eure Dokumente und die sagen, hier, zieh Leine, Kollege, das kann ich nachvollziehen, weil das eventuell auch Köpfe rollen lassen würde im Nachhinein. Ne? Sagt aber es natürlich nichts darüber aus, ob es jetzt wirklich um UFOs, Außerirdische, Interdimensionale, sonst irgendwas geht, sondern. Ich glaube, das hat ganz viel angestoßen in diese Richtung, dass dieser Deep State in Anführungsstrichen immer etwas gelichtet werden soll. Ja, das denke ich auch.
Da möchte ich noch hinzufügen, damals, wie das alles aufgekommen ist, gab es ja dann diese Church Commission und dann haben sie ja tatsächlich das aufgeklärt und haben strengere Gesetze erlassen für das, was das CIA und was die Militärs tun dürfen und auch strengere Aufsichtsgesetze hineingeschrieben, die eben definitiv festlegen, dass nichts passieren kann oder darf, was der Kongress nicht erfährt. Und natürlich muss das nicht jeder Abgeordnete von jeder Partei wissen, aber zumindest das höchste Gremium, die Gang of Eight, also das sind die Chefs der beiden Häuser und die Chefs von den wichtigsten Kommissionen, die halt für Militär und für Geheimdienste zuständig sind. Und es ist nun mal theoretisch zumindest eine Demokratie und da hat nun mal die gewählte Vertretung die Oberaufsicht über sowohl Militär als auch Geheimdienste. Und der Unterschied zu damals ist, vielleicht ist es kein großer, aber doch, dass sie jetzt, wenn sie das gemacht haben, noch wesentlich gegen mehr Gesetze verstoßen haben und noch wesentlich gegen mehr Verordnungen und Etikette, die eigentlich festgelegt wurde. Also wenn da jetzt was rauskommt, und das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Leute sagen, dass die Disclosure momentan deshalb verhindert wird, weniger wegen Alienleichen, sondern mehr, weil die sich alle im Laufe der letzten Jahrzehnte extrem strafbar gemacht haben mit dem, was sie da verhindert haben, oder was sie da verdeckt haben, was immer sie auch verdeckt haben. Ne? Also
Na
das ist
klar.
vielleicht noch ein Aspekt, der das noch verstärkt oder verschärft, weil, wie du richtig gesagt hast, damals haben sie furchtbare Dinge gemacht, die wurden ihnen aber damals konkret verboten. Und wenn sie die noch immer machen oder anderes in der Art,
Ja, klar. Ja. Und ich denke, das ist also. Das, also ich glaube, jetzt sind wir wieder im Glaubensbereich, dass dieser ganze Apparat, ne, Geheimdienst und Co., einer ist, wo du ja ein hohes Grad, Maß an Autonomie für dich beanspruchst, ne? Also und ein hohes Grad an Ideologie.
und sie glauben, das Richtige zu tun,
Ganz
natürlich.
genau, ne? Das meine ich mit Ideologie. Und
Naja.
dass man dann, also auch der festen Überzeugung, ich habe das Recht zu übertreten, für eine gute Sache, in Anführungsstrichen, von der ich überzeugt bin. Ne? Und dieses hohe Maß an Autonomie, das du auch brauchst, um agieren zu können im Geheimdienstbereich, wird sicherlich dazu führen, dass da nach wie vor Dinge passieren, die wir gar nicht wissen wollen, eventuell, also schon wissen wollen, aber ja, die kein gutes Bild werfen werden auf ja, diese Apparate, ne? Auf die Personen, die dort arbeiten und die Projekte, die dort stattfinden. Und das komplett losgelöst eigentlich von unserem UFO-Thema, ne?
Ja, das betont auch der Daniel Sheehan immer wieder. Das ist dieser berühmte Bürgerrechtsanwalt, der schon seit 60 Jahren oder was an wichtigen Fällen dran ist. Und in diesen, wenn er ein Interview gibt, gibt er meistens erstmal eine Stunde Geschichtslektion. Dadurch habe ich das jetzt schon ein bisschen parat. Aber er vergleicht das dann auch immer mit solchen Sachen, wie zum Beispiel die Iran-Contra-Affäre, die wir vielleicht jetzt alle nicht mehr so ganz im Kopf haben. Aber da hat eben auch die Geheimdienste hinter dem Rücken der offiziellen Politik der Regierung, dem Iran Waffen, nein, irgendwas dem Iran geliefert, damit die dann Waffen an die Contras in Nicaragua schicken und so weiter. Also große Politik gemacht, mit lauter illegalen Machenschaften. Da war auch Drogen, glaube ich, noch im Spiel, die da mitgeliefert worden sind. Oder auch die JFK-Ermordung, die jetzt viel banaler, aber trotzdem eine Verschwörung war. Mittlerweile weiß man es ziemlich gut. Gerade in den letzten paar Monaten sind einige Schlusselemente rausgekommen. Das hat auch nichts mit UFOs zu tun, um das nochmal zu sagen. Aber ich meine, gerade das hat gerade dieser Daniel Sheehan, der ein liberaler und katholischer Anwalt ist, immer wieder betont, dass eben der Deep State, das ist ein blödes Wort mit dem assoziieren verschiedene Leute verschiedene Dinge, aber halt die Geheimdienste hinter den Kulissen diese Dinge tun und vor allem auch glauben, dass sie das Richtige tun für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und für die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten außerdem.
Ja, genau.
Und das führt dann halt zu teilweise unschönen Dingen. Und die jetzt rauszugeben, könnte ein Problem sein. Und weniger wichtig aber auch, das erwähnt Ross Kalt hat immer wieder, der ja auch gelernter Anwalt ist, weil diese Abgabe von Sachen an Privatindustrie würde auch einen Rattenschwanz an Verfahren nach sich ziehen, wenn das rauskommt und es stimmt, weil das nämlich den Wettbewerb verzerrt. Das klingt banal, aber da geht es dann um Milliarden von Dollar, wenn eine Firma ein Teil bekommen hat von der CIA, um es zu erforschen und die anderen nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss gerade so ein bisschen an den Film Eine Frage der Ehre denken. Nicht Nicolas Cage, na, Jack Nicholson. Ne? Ist ein ganz kleiner Rahmen, aber es läuft ja auf ähnlich hinaus, ne? Aus dieser
Du willst die
Überzeugung
Wahrheit, du
heraus.
hast die Wahrheit.
Gar nicht wissen.
Ja,
Genau.
nein. Du würdest die Wahrheit nicht ertragen oder
Ja,
so.
genau, ja, genau. Ne?
Das
Und das ist.
gibt es auch als GIF.
Okay, also aus dieser tiefen Überzeugung, das Richtige zu tun für sein Land, aus Patriotismus und so weiter und so fort, ne? Ja, höchstgradig unethisch, höchstgradig illegal, trotzdem überzeugt davon, auf der richtigen Seite zu stehen, ne?
Ich habe eben, während ihr gequatscht habt, mal versucht herauszufinden, wen du vorhin gemeint hast in Bezug auf Projekt Artischocke. Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich habe schon davon gehört, aber ich habe mir das nie intensiv reingezogen. Ich,
Ja.
jetzt echt ganz spannend, wo du es erzählst. Ich werde mir das mal angucken. Danke auf jeden Fall für den Tipp.
Ja.
Das Ganze gibt es auch als interessantes Buch, habe ich gesehen. Deckname Artischocke heißt das. Kann man sich bei Amazon oder sonst wo
Ich
besorgen.
zeig dir mal kurz zwei, drei Bücher.
Ja,
Okay.
hol mal ein paar Bücher da. Das ist
Aber
echt ein spannendes
in dem
Thema.
Zusammenhang kann ich nichts einwerfen, außer ich mag Artischocken. Aber
Ich
ich habe
weiß.
ein sehr gutes Artischock-Rezept, falls sich mal jemand dafür interessiert. Aber über die Geheimakte weiß ich leider nichts. Ja.
Sidney Gottlieb hieß er. Genau, Sidney Gottlieb.
Aha.
Das ist ein sehr
Nein.
empfehlenswertes Buch. Dieses Deckname Artischocke, das du mir nennst, von zwei deutschen Journalisten, geht vor allem um den Tod eines der Mitarbeiter, Frank Olsen, der mutmaßlich tatsächlich, weil er Geheimnisverräter war, aus dem Fenster gestoßen wurde. Ist nach wie vor versucht, die Familie da irgendwie Opferentschädigungen zu bekommen, verklagt die Regierung, ist also nie 100% aufgeklärt worden. Und so ganz allgemein natürlich, wenn man sich damit befassen möchte, Geschichte der CIA, so, da hat man eigentlich ganz gute Quellen, und über den Freedom of Information Act kann man auch viele der erhaltenen Dokumente ja, öffentlich finden, auf CIA.gov, also Government, findet man halt auch die Artischocke-Dokumente.
Ah, das ist sehr
Wie
interessant.
ist da eigentlich, schon kurze Zwischenfrage, wie ist eigentlich diese Möglichkeit in Deutschland? Also diese Anforderung von amtlichen Dokumenten, gibt es sie oder gibt es sie
Gibt
nicht?
es, gibt es. Wir haben ja dieses Bundesarchiv in Koblenz. Und da hat ja Andreas Müller sehr viel recherchiert, gerade für diese deutschen UFO-Akten, ne? Wo er
Aber
auch einfach.
oft wird ihm gesagt, es gibt nichts.
Genau. Also es gibt ja ein paar, er hat ja einige ausfindig gemacht, aber offensichtlich gibt es, das vermute ich auch, nie eine zentrale Stelle, die sowas gesammelt hat, sondern anlassbezogene Untersuchungen, ne? In einzelnen Behörden oder bei der Bundeswehr und so weiter und so
Ich frage
fort.
auch deshalb, weil in Österreich gibt es noch immer nicht.
Okay.
Uns regiert noch immer das Amtsgeheimnis.
Okay.
Und nach jahrzehntelanger Diskussion schaut es so aus, als würde jetzt unsere aktuelle Regierung ein solches Gesetz beschließen. Sie brauchen nur eine Oppositionspartei dazu. Und wenn sie das schaffen, soll nächstes Jahr so ein Informationsfreiheitsgesetz bei uns durchgehen. Mal
Okay.
sehen, ob wir dann Erfolg haben beim
Ja.
Aufdecken von irgendwas. Aber
Sehr
tatsächlich, bei
spannend.
uns geht das noch immer nicht.
Okay, spannend. Hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet.
Ah, Österreich liebt Bürokratie. Vielleicht sogar mehr als Deutschland. Anders, anders.
Ja.
Deutschland liebt die strenge Bürokratie und Österreich liebt die schlampige, hintenrum hinhaltende
Okay.
Bürokratie.
Ja, ich muss sagen, wir sind da sehr anstrengend zuweilen.
Ja, definitiv. Zeig bitte nochmal das erste Buch, das du in die Kamera gehalten hast. Ah ja, Project Mind Control von
Genau.
Stephen Kinzer.
Genau. Klingt viel sensationalistischer, als es ist. Es ist also ein sehr nüchternes Buch. Sehr gut belegt halt an Dokumenten. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, das andere Buch, Deckname Artischocke, ist auch empfehlenswert. Ist ein bisschen populärer und ein bisschen fokussierter auf diesen Fall Olsen, ne? Und die Hintergründe dazu. Da gibt es sogar, glaube ich, eine Dokumentation zu. Das sind auch zwei Fernsehjournalisten, findet man vielleicht bei YouTube. Die haben da damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Dokumentation zugemacht. Ich habe die nie gesehen, aber darauf basiert quasi dieses Buch, auf diesen Dokumentationsrecherchen.
Okay, interessant. Da haben wir was zum Recherchieren. Das ist natürlich spannend, ja.
Ja, ich kann dir auch, wenn du willst, ein paar Dokumente zuschicken. Ich habe da einiges auf dem Rechner liegen in PDF-Form.
Ja, gerne, sehr gerne. Vielleicht zum Abschluss noch, was haltet ihr von, ja, paar interessanten Leuten, muss ich sagen, aus dem Bereich Disclosure, wenn wir so ein bisschen so das Überthema Disclosure. Zum Beispiel Stephen Greer finde ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Greer ist ja Arzt, UFO-Forscher und hat ja dieses Disclosure Project ins Leben gerufen, das ja Aussagen von Militärangehörigen sammelt und von Regierungsbeamten und sonstigen Zeugen. Ja, die behaupten, sie hätten direkte Erfahrungen mit UFOs und Vertuschung durch die Regierung gemacht. Was haltet ihr von ihm?
Ich glaube, dass Stephen Greer ein etwas naiv ist. So möchte ich es ausdrücken. Also ich glaube, das sind wir bei diesem Autoritätsargument, dass er da sehr leichtgläubig mit rangeht. Das heißt nicht, dass alle Aussagen, die er bekommt, uninteressant sind. Ich glaube halt einfach, dass er sehr unreflektiert mit diesen umgeht, ne? Und da halt sehr große Erwartungen dran setzt, die sich natürlich dann auch wieder an ein gewisses Fandom schürt oder bei einem gewissen Fandom. Er hat ja damals schon gezeigt, mit seiner Dokumentation über diese Atacama-Wüste-Mumie, ja, dass er da mit einer gewissen Leichtgläubigkeit auch rangeht an das Ganze, also sehr sensationalistisch aufbereitet. Und ich habe diese Mumie tatsächlich 2005 selbst gesehen, auch fotografieren können. Also sprich, die war ja schon, das hier schon in der Szene, lange bevor sie populär wurde. Und hat sich ja als ein menschlicher Fötus herausgestellt, der wirklich auf einem Friedhof bei Raubgrabung rausgeholt wurde.
Ja, das war ja dann Gary Nolan, der das aufgeklärt
Genau. Wobei das schon vorher klar war. Er hat es, ich sag mal, valide gemacht, so muss man sagen. Ne? Also das Spannende ist, als ich den 2005 gesehen habe, grassierten ganz andere Geschichten, das so wie zu den Fundumständen. Ne? Also die wurden halt auch immer wieder angepasst im Laufe der Jahre. Es war ziemlich ersichtlich, damals sollte es schon Untersuchungen geben, da hat der damalige Besitzer gesagt, nein, nur optische Untersuchungen darf man sich angucken, mehr auch nicht. Also sprich, genetische Untersuchungen wollte der auch gar nicht haben. Die Physiologie des Wesens war schon klar. Also wenn ihr euch die Füße anguckt, also die Füße sind, ich weiß nicht, 1,5 Zentimeter lang. Ne? Und der Kopf hat eine Länge von 7 Zentimetern. Also wenn das ein lebendes Wesen gewesen wäre, das hätte nie stehen können. Ne? Also ein ausgewachsenes Wesen. Das ist, also physiologisch war das schon ziemlich klar, dass das nicht das ist, was andere sich erhofft haben. Genau, und da ist aber Stephen Greer halt ja sehr, sehr leichtgläubig rangegangen und war natürlich auch sensationell. Immer wenn man einen Alien-Mumie präsentieren kann, haben wir ein paar andere Beispiele aus jüngerer Vergangenheit, zieht das natürlich die Leute an. Ne?
Ich habe meine Meinung zu Dr. Greer schon ein paar Mal geäußert. Ich versuche es immer diplomatisch zu formulieren. Ich achte und schätze seine historischen Errungenschaften und seine historische Rolle. Also er war Anfang der 2000er sicher ein wichtiger und eine wichtige treibende Kraft bei der Aufdeckungsbewegung. Ich glaube, er war der, der das Wilson-Dokument irgendwie auch rausgebracht hat. Müssen wir jetzt nicht abbiegen. Jedenfalls, er hat viele wichtige Dinge getan. Mit seinem Disclosure-Projekt hat er Whistleblower mit herausgebracht. Es gab einige Presseanhörungen. Das gibt es auch auf Video. Seine erste vor dem Presseclub in Washington oder so ähnlich, wo er eben Zeugen auch präsentiert hat und so weiter. Also, ich bin sicher, dass der vielleicht damals auch mit vollem Elan und ernsthaft an diese Sache rangegangen ist und vieles in die Wege geleitet hat, auf das sich heute noch aufbaut. Also ich bin nicht grundsätzlich ein Gegner von ihm. Mittlerweile gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder, wie du sagst, naiv. Ich sage dann immer, he got high on his own supply. Also er hat dann begonnen, die Dinge selber ernster zu nehmen und die Quellen immer weniger zu überprüfen, wie auch immer. Und die andere Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass er zumindest zum Teil tatsächlich versucht, daraus Kapital zu schlagen. Das machen viele nicht. Aber er ist einer der wenigen, der dauernd irgendwelche Dinge organisiert, wo auch Geld reinkommt. Also zum Beispiel macht er ja diese Gruppenreisen in die Wüste, um UFOs zu sehen mit UFO-Garantie, weil er hat ja diese Methode erfunden, sagt er, oder halt mitentwickelt, mit der man UFOs herbeirufen kann. Was ich übrigens für möglich halte. Also ich halte überhaupt für sehr viel für möglich. Es gibt ja einige Leute, die scheinbar durch psychischen Kontakt zumindest Orbs oder irgendwas herbeirufen können. Mag sein, mag nicht sein, aber er macht das halt als teuren Ausflug in die Wüste. Da gibt es offenbar auch schon Enthüllungen, dass teilweise seine Mitarbeiter waren, die dann irgendwelche Raketen oder Drohnen raufgeschoben haben. Weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, wenn ich ihm zuhöre, und ich habe ihn bei mehreren langen Interviews zugehört, wo ich ihm auch wirklich noch neutrale Interviews, wo ich ihm auch durchaus the benefit of the doubt gegeben habe, also gesagt habe, okay, sag mal, was du zu sagen hast. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die eine ist, und da wäre ich immer hellhörig, er weiß alles. Also im Gegensatz zu anderen Leuten wie Jacques Vallée, der seit 60 oder vielleicht sogar, naja, ungefähr 60 Jahren an dem Thema forscht und sagt, er hat keine Ahnung, was das Phänomen ist. Er hat ein paar Ideen, aber er hat keine Ahnung, was es ist. Und das sagen auch viele, viele andere, die sich seit langem damit beschäftigen. Aber der gute Herr Dr. Greer weiß alles. Er weiß das genaue Datum, an dem die Amerikaner in den, was weiß ich, 50ern die Antigravitation geknackt haben. Er weiß ganz genau, wann die geheime Space Force gegründet wurde, wie die Kinder entführt worden sind und von den geheimen Basen am Mars und vom Jupiter. Und er hat eine Liste von allen Kapitänen und von allen, was weiß ich was, von diesem ganzen geheimen UFO-Flotte der Vereinigten Staaten. Er sagt auch, die meisten UFOs, die wir sehen, sind keine UFOs, in dem Sinne, dass sie außerirdische oder unbekannt sind, sondern sind unsere eigenen. Und er weiß einfach alles, noch viel mehr, das muss ich jetzt gar nicht alles auflisten. Da wäre ich immer etwas hellhörig und etwas skeptisch. Weil, wenn er das alles weiß und alles tausendfach hat, warum hat er da nur komische Zeichnungen von seinen Künstlern? Also, wenn es diese Raumfahrtflotten der Amerikaner gibt, muss ein Foto. Ein Foto hätte ich ganz gerne. Und das Zweite ist, es gibt kein Interview, das ich mit ihm gehört habe, wo er nicht sehr ernst und sehr unterschwellig sagt, Ja, wir sind ja nur eine kleine Organisation und wir sind sehr darauf angewiesen, dass man uns unterstützt. Und es wäre sehr wichtig, wenn ihr vielleicht auch uns unterstützt. Er ist der Einzige, der bei jedem Interview zu diesem Thema Fundraising betreibt. Jetzt glaube ich ihm das schon, dass er das braucht. Das brauchen alle, ja. Sogar Dr. Gary Nolan braucht für die Soul Foundation Geld. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass alle plötzlich das sofort, oder Avi Loeb braucht auch Geld für sein Galileo-Projekt. Aber er ist der Einzige, wo ich das Gefühl habe, dass er dauernd nach Geld fragt. Und zwar eher so das Publikum, nicht die großen Sponsoren, sondern eher das Ding. Und um das, was du indirekt angesprochen hast, die Zeugen, die er vorbringt, bei seiner letzten großen Konferenz, da war ja eine zweite Konferenz, wieder vom Presseclub, eh vor einem Jahr ungefähr, da hat er drei Zeugen gebracht. Und der eine war der, der als Mechaniker oder sowas ähnliches auf der Südpolstation gearbeitet hat. Ich habe von allen dreien, die er präsentiert hat, nachher lange Interviews auch mir noch angehört mit anderen Leuten. Und der sagt eben, dass die Amerikaner dort eine geheime Forschungsstation haben, mit der sie Erdbeben erzeugen können. Und damals haben sie ihm so gesagt, ups, jetzt haben wir irrtümlicherweise ein Erdbeben in Japan ausgelöst und solche Sachen. Und da hat er auch Zeichnungen und Abzeichen und er war sicher dort, keine Frage. Und wenn ich mir das alles anhöre von ihm, bin ich der Meinung, ja, der war dort und er hat auch einiges gesehen dort, aber er hat das falsch interpretiert, weil vieles von ihm passt auch nicht zusammen, was er erzählt, ja. Und meine Inf und Greer präsentiert ihn aber als Zeuge Nummer eins quasi. Ne? Der zweite erzählt eine ganz eigenartige Geschichte, wo er mit seinem Vater in einem geheimen Projekt war. Sein Vater war Zulieferer fürs Militär und dann waren sie unter der Erde und sie sollten nicht aufblicken, aber sie haben aufgeblickt und dann sahen sie halt eine Untertasse schweben über dem Boden und ab dem nächsten Tag war das Leben vorbei. Sein Vater hat alles verloren, seine ganzen Firmen wurden zerstört und auch er hat seinen Vater nie wieder gesehen und Jahre später hat er ihn dann auf der Straße in LA als Bettler gesehen und er war krank. Und dann hat er ihn noch in ein Krankenhaus gebracht. Das letzte Mal in seinen Armen ist er gestorben oder was weiß ich was. Und er selber hat, was weiß ich, alles erlebt und so weiter. Und bei dem denke ich mir, um Gottes Willen, der Mann braucht Hilfe. Ich meine das jetzt nicht böse, so abwertend, so haha, der ist ja irre, sondern der hat irgendwas Traumatisches erlebt, was immer es auch sei. Den vorzuführen, halte ich für echt problematisch. Weil allein seine Art und wie er das, ich bin sicher, dass er glaubt, was er erzählt, aber das sieht für mich eher nach einem Krankheitsbild aus, ehrlich gesagt. Und es ergibt auch keinen Sinn. Ich meine, wenn der Zulieferer war, warum führen sie ihn an dem UFO vorbei, wenn der einmal einen Blick wirft und plötzlich ist sein Leben verpfuscht? So glaube ich auch nicht, dass das funktioniert, wenn es diese Geheime überhaupt gibt. Und der dritte ist der Herr Herrera. Und bei dem bin ich mir echt nicht sicher. Das ist der, der erzählt hat, dass er irgendwo Philippinen oder irgendwo in Südostasien halt einen Einsatz hatte, einen humanitären, aber als Militär und über einen Hügel gegangen ist mit anderen Leuten und hat dann andere Amerikaner in nicht gekennzeichneten Uniformen gesehen, die gerade ein UFO beladen haben. Ein pyramidenförmiges mit Containern, wo man ihm dann nachher erzählt hat, dass das Menschenschmuggel war. Weil die sich mit Menschenschmuggel und Menschenexperimenten finanzieren und so weiter. Der hat das auch in der Daily Mail in einem Artikel, ja, das war ziemlich genau im Juni oder Ende Mai voriges Jahres, hat das auch verkündet. Und der hat das genau beschrieben und auch das UFO war eben eine schwarze Pyramide, glaube ich, die sich ohne erkennbaren Antrieb bewegt hat und die Amerikaner haben gesagt: Okay, du bist eh einer von uns, aber weh, du sagst etwas, sonst erschießen wir dich auf der Stelle. Und dann konnten er und seine Leute zurückgehen und keine Ahnung, er hat es dann irgendwie doch erzählt. So, bei dem bin ich mir echt nicht sicher, weil den halte ich von den dreien für den glaubwürdigsten. Ich bin sicher, dass der irgendwas gesehen hat und ich bin sicher, dass er irgendwas erlebt hat und ich bin sicher, dass er die Wahrheit erzählt, aber was es ist, weiß ich nicht. Ich vermute, wenn da was ist, dann ist es vielleicht eher das, was wir gesprochen haben, geistige, entweder seinerseits Einbildung oder Manifestation von woanders her. Und das sind die drei aktuellen Zeugen, die Greer vorgeführt hat. Und die sind halt alle kein David Grush, um es vielleicht auf diesen Nenner zu bringen.
Mandela wäre tatsächlich eher, dass wir einfach ganz verschiedene Geschichten haben, die am Ende kaum zusammenpassen. Also.
Richtig. Richtig.
Ja.
Ja.
Bullshit-Detektor. Damit gehe ich ja auch vor in meiner journalistischen Arbeit. Man muss ja das, was man mitkriegt, gewichten. Und beim Greer, obwohl der auch schon seit Jahren dasselbe erzählt, aber ja.
Naja. Interessant auf jeden Fall eure Meinung dazu. Finde ich ganz spannend. Er wurde ja auch von Edgar Mitchell kräftig unterstützt, von diesem ehemaligen Astronauten
Astronauten.
Edgar Mitchell, ne? Ja.
Ja, auch der Dennis Sheen war am Anfang der Anwalt vom Disclosure-Projekt und hat sich bis heute nie von ihm distanziert. Obwohl man seine neuen Aussagen hört, kann man so durchscheinen, hören, dass er sich da ein bisschen distanziert hat. Weil aktuell ist Dennis Sheen nämlich der Anwalt von Lou Elizondo und das passt da nicht so ganz zusammen. Ah ja, eins noch zum Queer. Eine seiner Lieblingsgeschichten oder was er immer in jedem Video 20 Mal erwähnt. Und dann habe ich diesen Staatsmann gebrieft und dann habe ich diesen Präsidenten gebrieft und dann habe ich diesen CIA-Direktor gebrieft. Und in vielen Fällen haben die dann nachher gesagt, was? Wir haben den mal begegnet bei einer Konferenz und die Hand geschüttelt. Ja? Und aber er hat die ganze Welt über alles gebrieft, was er da verhindert. Ich freue mich schon auf die negativen Kommentare der Queer-Fans, weil da gibt es auch bei uns sehr, sehr viele, auch an die gerate ich. Liebe Queer-Fans, ich habe nichts gegen den Mann. Ich bewundere ihn, auch wenn man mit 70 solche Muskeln hat. Also der hat sicher was drauf, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was er in den letzten Jahren so von sich gegeben hat.
Nee, André wird auch so aussehen mit 70.
Ist der Plan.
Auch noch so eine Kiste dann. Ja, sehr spannend auf jeden Fall eure Meinung. Ganz interessant, das ganze Gespräch heute war sehr interessant. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, André. Vielen Dank, Harald.
Darf ich noch was einwerfen? Das wollte ich nämlich unbedingt unterbringen. Ich dachte, es ergibt sich vielleicht, aber
Genau, ich dachte, du wolltest.
nachdem sich nicht ergeben hat, bringe ich das jetzt. Denn das ist nicht die Ostergeschichte, das ist was anderes. Die Amerikaner sind ja schon ziemlich groß darin, die Bevölkerung mit einzubinden. Da gibt es immer wieder Aufrufe, ruft einen Abgeordneten an und bringt einen Abgeordneten konfrontieren mit, sage mir, soll sich mehr um UFO-Sachen kümmern. Das gibt es jetzt zum ersten Mal auch in der EU. Und zwar seit gestern. Und zwar einer der Journalisten, der sich um diese Sachen kümmert, der Baptiste, oh je, ich habe es mir extra aufgemacht, Friscourt, Baptiste Friscourt, ein, ich glaube, belgischer Forscher, Journalist, der, ich glaube, auch einen Vortrag gehalten hat bei Soll-Konferenz, aber das ist eine von den zwei Videos, die nicht online sind bis jetzt, hat eine Website gemacht, in der du mit Mausklick sehr leicht alle deine persönlichen Abgeordneten pro Land aufrufen kannst, EU-Abgeordneten, und einen Musterbrief zur Unterstützung eines Initiativantrags, der vor kurzem von Francisco Guerrero, ich habe das auf meinem Kanal schon zweimal berichtet, vorgebracht wurde. Ganz kurz, Francisco Guerrero ist ein portugiesischer EU-Abgeordneter, der in den letzten Wochen mehrmals vom Parlament darüber gesprochen hat, dass bei den neuen Raumfahrtsgesetzen, die jetzt beschlossen werden von der EU und auch bei den Flugsicherheitsgesetzen eingebaut werden soll, dass UAPs beobachtet werden, dass es eine Meldepflicht oder zumindest eine Meldestelle geben soll, dass diese Sachen gesammelt und bearbeitet werden sollen. Er beruft sich da ausdrücklich auch auf die amerikanischen Sachen. Vorige Woche gab es eine Konferenz dazu im EU-Parlament, von ihm organisiert, wo dann auch einige Forscher da dort waren und auch der Ryan Graves, der in Amerika eine ähnliche Initiative hat, Americans for Safe Airspace. Und ich werde demnächst auf meinem Kanal eben auch über diese Initiative berichten. Vielleicht kann ich dir dann auch nachher die Links schicken. Das Ding heißt, warte mal kurz. Motion for a Resolution heißt das Ganze jedenfalls, das er eingebracht hat. Und man kann da eben selbst dann auf diese Seite gehen und einen Musterbrief verwenden oder auch selber Worte finden. Das heißt uapoutreach.com. Aber ich schicke dir dann nachher auch noch den Link jedenfalls. Und es gibt den Musterbrief in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und seit gestern auf Deutsch. Ich habe mich nämlich freiwillig gemeldet und habe ihn auf Deutsch übersetzt. Und ich halte das für super, weil unabhängig davon, ob das jetzt klappt oder nicht, wenn wir einige Leute dazu motivieren können, ihre Abgeordneten damit zu konfrontieren mit dem Thema, dann können wir endlich mal selber etwas zum Thema Disclosure tun und nicht immer nur darüber berichten oder spekulieren, ob sie stattfinden wird. Weil wenn ich jetzt meinen, keine Ahnung, 8 Abgeordneten der österreichischen Fraktion diesen Brief schreibe, müssen sie oder zumindest ihre Mitarbeiter das einmal zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir noch ein paar Dutzend oder vielleicht ein paar hundert Leute dazu motivieren können, das zu tun, werden sie zumindest dazu gezwungen sein, sich das einmal anzusehen. Also das wollte ich auf jeden Fall noch unterbringen. Wo immer man das popularisieren kann, sollte man das tun.
Also aktiv werden.
Ja. Danke für den Hinweis übrigens. In diesem Rahmen, diese Sitzung vom EU-Parlament letzte Woche, da hat ja auch Danny Ammon, Vereinskollege im Namen der GEP, war auch geladener Gast und hat dort auch gesprochen. Und mit dem werde ich morgen ein Interview führen für unseren Kanal. Also über seine Erfahrungen letzte Woche in Brüssel.
Interessant, das gucke ich mal an. Werde ich dann vielleicht auch im Nachhinein hier drunter setzen. Ganz spannend.
Wir können dir sicher auch den Link zu der Sitzung schicken. Die wurde ja mitgefilmt. Die gibt es auch auf YouTube. Man kann sie auch über den Twitter-Account von Francisco Guerrero, so heißt der portugiesische Abgeordnete, finden. Aber können wir dir auch noch zuschicken. Ist sicher auch interessant.
Alles schicken. Okay, Leute, wie gesagt, tausend Dank, hat viel Spaß gemacht und wir treffen uns bestimmt mal wieder in der Konstellation und diskutieren, wenn es etwas sehr Interessantes Neues gibt. Okay,
Sehr gerne.
bleib bitte noch 2 Minuten bei mir, okay?
Na klar.
Okay.